der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Steffen Leonhard, Professor an der RWTH Aachen und Chair for Medical Information Technology am Helmholtz Institute for Biomedical Engineering. Lieber Steffen, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, mache ich gerne. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin von Hause aus Elektrotechnikingenieur. Ich habe an der TU Darmstadt und im Rahmen des damaligen Austauschprogramms auch an der SUNY at Buffalo in New York, im Staat New York, Elektrotechnik studiert und dann später noch Medizin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Anschließend war ich 5 Jahre bei der Firma Dräger in Lübeck, dort im Bereich Intensivmedizin und Anästhesiegeräte tätig, und seit 2003 bekleide ich hier eine Philips-Stiftungsprofessur und bin Professor für Medizintechnik an der RWTH in Aachen.
Ja, danke Steffen. Du hast in der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Regelungstechnik und in der Medizin promoviert. Was hat dich zu dieser ungewöhnlichen Kombination motiviert?
Ja, also eigentlich wollte ich immer verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert. Und mit Schulfächern Mathe und Physik, Leistungskursen, ist ja der Zugang in die Medizin nicht so der übliche. Das hat mich dann zunächst mal dazu gebracht, nach einem bisschen Schnuppern in der Medizin doch erst Elektrotechnik zu studieren, weil ich erstmal meinen Wissensdurst für Physik und Technik stillen wollte. Und danach habe ich dann aber noch eben das Medizinstudium wieder aufgenommen, um schon Details zu verstehen, wie dann auch der Körper wirklich funktioniert. Innerhalb der Elektrotechnik, innerhalb der Vertiefungen, die Elektrotechnik bietet, ist Mess- und Regelungstechnik natürlich ideal, weil Messtechnik hat viel mit Diagnostik und Regelungstechnik hat ganz viel mit Therapie zu tun. Und das sind ja auch die beiden Säulen medizinischen Handelns, ne? Und das Medizinstudium hat mich natürlich auch dazu befähigt, die Probleme und die Fachsprache, die medizinischen Kolleginnen und Kollegen nutzen, besser zu verstehen und damit auch die Brücke leicht zu schlagen.
Steffen, du gibst in deinem Buch Medizintechnische Systeme gemeinsam mit deinem Mitherausgeber Marian Walter vor allem eine Einführung in physiologische Grundlagen, Gerätetechnik und automatisierte Therapieführung für Studenten der Ingenieurwissenschaften und praktisch tätige Ingenieure, die naturgemäß über keine oder nur geringe Kenntnisse der Physiologie verfügen. Was sind die wesentlichen Grundlagen und Systeme, mit denen sich euer Buch befasst?
Ja, in dem Buch geht es vor allem um lebensunterstützende Geräte und Systeme. Also zum Beispiel Beatmung oder externe ECMO genannte Kunstlungen, um Nieren, um Leberersatz, um Herzunterstützung oder um Inkubatortechnik für Frühgeborene, Hirndruckregelung oder Anästhesie. Und natürlich, wenn man die Wechselwirkung solcher Geräte mit dem Körper, auch mit dem gestörten, also pathologisch entgleisten Körper verstehen will, muss man ein bisschen physiologische Kenntnisse mitvermitteln. Und das ist auch der Spagat, aber auch das Schöne, wenn man jetzt auf so einer entsprechenden Flughöhe diese beiden Gebiete miteinander so verbinden kann, dass Ingenieure und Ingenieurinnen da auch reinkommen in das Thema. Also das ist wirklich Ziel unserer Buch.
Soweit du das vergleichen kannst, wie weit ist die Medizin im Vergleich zur Industrie bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien Und wo siehst du aktuell die größten Potenziale?
Ja, also grundsätzlich ist die Industrie im Bereich Automatisierung in manchen Branchen wahrscheinlich etwas weiter. Das liegt natürlich auch daran, dass Modelle beispielsweise in der Medizin viel schwieriger sind, weil wir viel mehr Variabilität haben und enorme Komplexität durch alle möglichen Wechselwirkungen von Erkrankungen. Also das heißt, ich denke, man kann schon fairerweise sagen, die Medizin und die Medizintechnik profitieren hier von Leitdisziplinen, Automobil und Luft- und Raumfahrt vor allem. Was die Potenziale angeht, glaube ich, kann man sicher sagen, dass die Versorgung mit hoher Qualität in Situationen von Mangel, das hat ja auch die Pandemie, die Covid-Pandemie gut gezeigt, also aber auch andere Katastrophenszenarien. Mittlerweile müssen wir ja auch möglicherweise uns mit kriegerischen Szenarien auseinandersetzen. Also immer dann, wenn es Mangel gibt, dann profitiert, glaube ich, die medizinische Versorgung von zumindest teilautomatisierten Systemen. Also das ist ein Weg, um Qualität zu sichern in Zeiten des Mangels. Da bin ich felsenfest von überzeugt, aber auch für die Qualitätssicherung im Zuge von Ausbildung, also auch um zum Beispiel standardisierte Bedingungen für Studien zu schaffen. Also es gibt viele Gründe, wo die Automatisierung Medizin beeinflussen und verbessern kann.
Steffen, damit sind wir schon fast bei dem Thema Anwendung. Welche medizinischen Bereiche profitieren heute schon messbar von der Automatisierung, etwa in der Diagnostik, Intensivmedizin oder Pflege?
Ja, also natürlich denkt man da an den Operationssaal und den zunehmenden Einsatz von robotischen Systemen, die ja auch immer eine intrinsische Automatisierung in sich tragen, aber auch in Wechselwirkung mit Operateuren, mit Bildunterstützung. Also das wird komplexer und immer mehr automatisiert. Die Intensivmedizin und die Anästhesie profitieren ebenfalls zunehmend vom Einsatz von Closed-Loop-Systemen, Anästhesietiefenregelung und ähnliche Dinge. Aber auch wenn wir an die Versorgung außerhalb des Krankenhauses denken, dann ist zum Beispiel die Blutzuckerregelung ein Riesenthema und der sogenannte Artificial Pancreas, also der Versuch mit heutigen Blutzuckersensoren, CGMs genannt, und der Ansteuerung von Pumpen, die Funktion der natürlichen Bauchspeicheldrüse wiederherzustellen. Und natürlich, und das ist für die nahe oder mittlere Zukunft ein ganz wichtiges Feld, ist die Automatisierung auch verquickt mit dem Einsatz von KI. Das heißt, mit dem Fusionieren von vielen Datenströmen, heterogenen Datenströmen vor allem. Und das wird gerade das Krankenhaus in der nahen Zukunft sehr stark beeinflussen.
Steffen, wenn wir über Maschinen reden, reden wir naturgemäß auch immer wieder über Menschen. Wir haben viel Personal oder auch nicht im klinischen Alltag heute zur Verfügung, wenn es vielfach fehlt. Wie verändert sich denn die Rolle des medizinischen Personals durch automatisierte Systeme und wo liegen aus deiner Sicht die Grenzen der Automatisierung im klinischen Alltag?
Also ich glaube, dass das ähnlich laufen wird, wie wir das in den letzten 30 Jahren im Auto gesehen haben, mit einer zunehmenden Zahl von Helferlein, das heißt von Assistenzsystemen, die bestimmte repetitive Vorgänge, Beatmungsgeräte, Einstellungen beispielsweise und vielleicht dann irgendwann die Abfrage vom Krankenhausinformationssystem, ob das zueinander passt und solche Dinge. Also wird das Personal entlastet. Und also diese kleinen Helferlein heißt aber nicht, dass wir in naher Zukunft, das sehe ich also überhaupt nicht, den totalen Autopiloten oder Robodoc sehen werden, sondern es wird ganz sicher über Assistenzfunktionen noch für vermutlich Jahrzehnte laufen. Auch die Unterstützung, gerade in der Pflege durch bei den physischen Tätigkeiten, wird vermutlich über robotische Systeme laufen, wenn Patienten bewegt werden müssen, gerade auch etwas schwerere Patienten. Das ist ja auch wirklich sehr anstrengend. Und hier kann ich, oder hier ist erkennbar, dass auch Aktuatorik mit entsprechender regelungstechnischer Unterstützung gebraucht wird und entlasten wird. Ich glaube, damit wird der Raum für die originär menschlichen Tätigkeiten, nämlich emotionale Zuwendung, der wird größer.
Ja, das ist doch eine schöne Perspektive. Steffen, du hast das Stichwort KI schon benutzt, also letztlich datengetriebene Medizin. Welche Rolle spielen Sensorik, Echtzeitdaten und eben die künstliche Intelligenz in der automatisierten Medizin, in den Systemen? Und wie gelingt eine zuverlässige Datengrundlage, dass man keine Halluzinationen hat und damit falsche Entscheidungen trifft?
Ja, also ich glaube, es ist völlig klar, dass der Einfluss von KI zunehmen wird. Die KI braucht Sensorik und Daten. Ohne das lässt sich das nichts trainieren. Ohne das werden auch zukünftig keine Entscheidungen getroffen. Aber wir brauchen nicht nur Echtzeitdaten, sondern auch Trends. Das heißt Zugriff auf Daten von früher, Datenbanken. Denn Trendanalyse, Zeitreihenanalyse heißt, wir wollen immer auch sehen und auswerten, wie war es denn gestern und vor einer Woche. Die Datenbestände sind heterogen. Das ist, manche kommen in Millisekundentakt, manche kommen einmal am Tag. Also das ist sicherlich auch ein Aspekt, der ist beherrschbar durch heutige KI-Systeme. Es ist denkbar, dass in der Zukunft die KI dann auch, Trajektorien für lokale Regelungen, also zum Beispiel für Closed-Loop-Systeme in irgendwelchen Therapiegeräten generiert, also sozusagen die Einstellungen, die von dieser Datenfusion aus ganz unterschiedlichen Datenbeständen besonders profitiert. Also das halte ich für ein sehr sinnvolles Szenario, wo sich klassische KI mit klassischer Automatisierungs- und Regelungstechnik verbinden lässt. Aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass irgendwann KI auch Regelfunktionen per se übernimmt. Die Haftungsfragen sind ungeklärt zum jetzigen Zeitpunkt. Und das wird sicher, gerade in der Medizintechnik ist ja ein stark regulierter Markt, der sehr stark über Haftungsfragen auch getrieben wird. Das wird sicher ein Thema dabei sein. In klar definierten Szenarien, wo die Daten auch relativ in kontrollierten Bedingungen erhoben werden, zum Beispiel in der Radiologie oder in der Dermatologie, Bilder der Haut, dort, glaube ich, ist das sind erstens große Datenmengen vorhanden und zweitens ist das eben auch nicht so komplex wie jetzt beispielsweise eine Intensivstation. Und dort werden wir es also eher sehen.
Du hast das Stichwort schon gegeben, regulatorische Hürden. Wir sind ja in Europa und insbesondere in Deutschland immer sehr, sehr vorsichtig beim Einführen neuer Technologien. Wo stoßen denn die Innovationen in der medizinischen Automation heute an regulatorische oder auch ethische Grenzen? Und wie müssen diese Grenzen von uns weiterentwickelt werden, damit wir zielgerichtet den Nutzen der Innovation entfalten lassen können? Also uns selber nicht die Wege verbauen, nichts davon zu haben.
Nun, die Medizintechnik bewegt sich in einem regulierten Markt. Und grundsätzlich ist die Zulassung eines Medizinproduktes aufwendig, weil sie Risiken beherrschbar machen soll. Es wird natürlich von den Herstellern im Markt eine Menge an Papier, an Unterlagen gefordert, um die Einhaltung von Normen und von Tests zu beweisen. Das ist sicher auch richtig so und sehr vernünftig. Ich halte die Übertragung dieser doch sehr formalen Denkweise auf die universitäre Forschung allerdings für mitunter etwas übertrieben und erlebe das auch im aktuellen Forschungsbetrieb, denn hier ist einfach Augenmaß gefragt. Aus meiner Sicht sollte man für ein Einzelstück aus der Forschung keinen vollumfänglichen Zulassungsprozess verlangen. Unter anderem, weil kein Finanzier wie zum Beispiel die DFG oder das BMFTR diesen Mehraufwand finanziert. Außerdem haben wir natürlich an der Hochschule auch das Problem, dass wir in der Regel Forschung über Qualifizierungsprojekte betreiben. Das heißt also Promotionsprojekte, und eine aufwendige Zulassungsdokumentation eine Menge Zeit kostet, aber kaum Früchte für eine Promotionsarbeit gibt und Eingang in Doktorarbeiten findet. Seitens der betroffenen Behörden, der Ethikkommission oder der für den Tierschutz zuständigen Stellen ist daher aus meiner Sicht mehr Augenmaß gefragt. Und wenn ich mir an dieser Stelle etwas wünschen dürfte, so wäre das eine der üblichen universitären Ausstattung angemessene Behandlung der akademischen Forschung durch das MPDG, also das Medizinprodukte-Durchführungsgesetz. Dieses ist ja seit dem 26. Mai 2021 in Deutschland verbindlich und hat ja das frühere MPG abgelöst. Vor der Novelle des MPGs war uns ja ursprünglich aus durchaus berufenem Munde formale Erleichterungen für die akademische Forschung in Aussicht gestellt worden. Aber leider, muss man sagen, ist das Gegenteil eingetreten. Nun sind die Ethikkommissionen in der Haftung und die formellen Anforderungen an Papierdokumentation eher gewachsen. Wenn man also etwas für die universitäre Forschung tun will, dann bedarf es schlankerer Genehmigungen. Und wenn man noch mehr tun will, dann wäre das die strukturelle Unterstützung beim Prototypenbau, um den Technology Ready Level über das berühmte Forschungsgap, also von 4 nach 7 oder so ähnlich, zu heben.
Steffen, wie können klassische Automatisierungskompetenzen aus der Industrie, also Regelungstechnik, Robotik oder Prozessautomatisierung, auf den Medizinbereich übertragen werden?
Ja, also das findet tatsächlich ja bereits statt. Denken wir als Regelungstechniker, ist ja eine der VDI-Standards und Normen, mit denen wir gerne unterwegs sind, die VDI 2206, also die Mechatronik. Und hier wird ja ganz stark das V-Modell als Basis des Entwicklungsprozesses propagiert und die Absicherung von Eigenschaften im Rahmen des V-Modells. Und das ist auch, der V-Zyklus ist in der geltenden Medizintechniknorm in der 60601 ja auch hinterlegt. Also Eigenschaftsabsicherung, Validierung, Verifikation als Grundpfeiler der Entwicklung. Das ist aus den Vorreiterindustrien in die Medizintechnik eingeflossen. Und das man kann vielleicht sagen, dass insofern ist dann die Medizintechnik auch ein Fast Follower. Ne?
Steffen, das Ganze technisch-technologisch funktionieren zu lassen, ist schon schwer genug. Darüber hinaus kommt die Frage, wie stellst du denn mit deinem Team sicher, dass automatisierte Systeme in der Medizin eben nicht nur technisch funktionieren, sondern vor allen Dingen bei Patienten und Fachpersonal auch akzeptiert werden?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Wenn wir Studien mit Patienten machen, dann ist das ja immer, muss ja sowieso aufgeklärt werden. Und wir erklären dann natürlich auch immer, was wir tun. Und da spürt man dann schon, ob solche Fragestellungen Resonanz finden überhaupt, ne? Und ob sich Leute auch bereit erklären, an solchen Studien teilzunehmen. Was jetzt das Fachpersonal angeht, so sind die viele, nicht alle, aber viele unserer Projekte Verbundprojekte. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl unserer Projekte ist mindestens eine klinische Partner, eine Klinik mit entsprechendem ärztlichen Personal und Pflegepersonal in der Durchführung beteiligt. Und auch hier kriegen wir unmittelbares Feedback, schon bei der Antragstellung. Also wenn die Partner sagen würden, das ist Unsinn, das braucht man nicht, dann machen die gar nicht mit. Und insofern, die Projekte, die wir durchführen, die haben dieses diese positive Einschätzung ja bereits hinter sich.
Steffen, das klingt sehr nach einer interdisziplinären Arbeit, was in der Sache ja auch zwingend ist. Was braucht es aus deiner Sicht, damit diese interdisziplinäre Arbeit von Medizinern, Ingenieuren, Informatikern, Pflegekräften erfolgreich an so einer automatisierungstechnischen Lösung arbeiten?
Ja, also da gibt es eigentlich mehrere Punkte, die man ansprechen muss, die auf der Metaebene, da denkt man als erstes ja gar nicht dran, ne, aber sehr relevant sind. Und das hat mit Fachsprache zu tun. Die Fachsprache ist ja sehr unterschiedlich in der Medizin, in den Kliniken und was unsere Ingenieure hier so typischerweise lernen. Ich bemühe mich ja dort immer als Simultandolmetscher aktiv zu werden und auch in den Lehrveranstaltungen die Studenten und Studentinnen da hinzuführen. Aber dennoch ist es immer ein Thema, also Fachsprache. Aber dahinter steht eigentlich noch etwas viel Größeres und das ist sozusagen die Sicht auf die Welt, die ist unterschiedlich. Denn natürlich ein unterschiedliches Studium formt ja auch die Denkmodelle, in denen man unterwegs ist. Und also das heißt, wir müssen auch immer wieder uns vergegenwärtigen, dass das, was wir vielleicht als Standard ansehen in den Ingenieurwissenschaften, in der Elektrotechnik, dass das so gar nicht unmittelbar antizipiert wird und völlig anders gesehen wird. Auch die Erklärversuche müssen dann manchmal adaptiert werden an die unterschiedliche Denkweise. Es sind aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Toleranz bezüglich der Randbedingungen. Denn wenn wir mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die Schichtbetrieb machen, dann ist eine Vollzeitforscherstelle bei uns natürlich, die ist anders aufgestellt als jemand, der dann sich mühsam freischaufelt aus dem Schichtdienst auf der Intensivstation. Und entsprechend muss man anders planen. Und wenn es dann heute nicht klappt, machen wir es morgen. Das ist schwieriger, wenn man morgen gar nicht mehr frei hat. Das heißt also, da ist es sehr wichtig, dass man auch die Randbedingungen der anderen antizipiert und sich darauf einstellt.
Dann lass uns jetzt mal gemeinsam ein wenig die Glaskugel polieren. Welche technologischen Entwicklungen, egal ob Bioelektronik, Predictive Monitoring oder autonomer Klinikbetrieb, siehst du denn als besonders wegweisend für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, also KI wird kommen. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Sensor- und Datenfusion wird uns Helferlein produzieren, die wir heute nicht haben und die sicherlich vieles vereinfachen werden. Haftungsfragen hin oder her, aber das wird kommen, glaube ich. Ich denke, wir müssen viel mehr in Richtung Monitoring, auch in einer alternden Gesellschaft, häufig Einzelpersonen, Haushalten mit Morbiditäten umgehen lernen, also chronische Kranke allein zu Hause. Das geht in Richtung Telemedizin, Alarming und verschiedene auch Integration von Sensorik in Gegenstände alltäglichen Lebens. Das ist wahrscheinlich notwendig. Wearables für zu Hause. Es wird sicherlich Aktuatorik einiges passieren, intelligente Rollatoren, intelligente Exoskelette, um älteren Herrschaften auch wieder mehr Raum, mehr Reichweite im Alltagsleben zu geben. Ich persönlich denke auch, dass die Frage der Ankopplung von Geräten an das Gehirn, also Brain-Computer-Interfaces, eine größere Rolle spielen, auch wenn das in Deutschland wahrscheinlich nicht ganz einfach ist, solche Forschung. Aber also da sehe ich schon Potenzial und mal gucken.
Es klingt so, als ob du noch genug Arbeit vor dir hättest. Ich glaube, so sind wir Ingenieure sowieso immer aufgestellt. Steffen, damit man auch Innovationen machen kann, muss ja auch das Umfeld stimmen, dass die Innovation nicht nur gut für die Patienten, Patientinnen ist, sondern auch Arbeitsplätze schafft und man damit Geld verdienen kann. Was muss passieren, damit Deutschland in der Automation, in der Medizin nicht nur gute Ideen hat und forscht, sondern auch schnell in die breite Anwendung kommt. Oder funktioniert das im Bereich der Medizintechnik gut?
Also ich glaube schon, dass es vergleichsweise gut funktioniert. Die Medizintechnik ist ja über die letzten Jahrzehnte von Krisen im Industriebereich vergleichsweise gut durchgekommen und ich will nicht sagen verschont worden, aber doch stetig gewachsen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Innovationskraft deutlich erhöht werden könnte, wenn wir etwas wagemutiger wären in Deutschland und diese Risikoaversion etwas mehr im Zaume hielten. Also das ist, glaube ich, in anderen Ländern, manchmal schießen die natürlich auch übers Ziel hinaus, aber da würde ich mir etwas mehr Risikofreude wünschen. Also insbesondere in der translationalen Forschung, also wenn wir im Prototypenbereich unterwegs sind, da merke ich das besonders. Ja, ansonsten, was uns natürlich auch fehlt, Medizintechnik sind ja häufig Nischenmärkte. Die sind also eigentlich gut geeignet, auch für Startups. Und auch hier, glaube ich, können wir noch besser werden, obwohl da auch sich in den letzten Jahren viel getan hat. Also das muss man ganz klar sagen. Besser sicher als vor 20 Jahren.
Wechseln wir mal die Perspektive weg von Technologie, Regulatorik, Finanzen. Steffen, was motiviert dich denn persönlich? Was hat dich in der Vergangenheit motiviert? Was motiviert dich für die nächsten 10 Jahre in der Medizin, Innovationen mit Hilfe der Automation voranzutreiben?
Ja, also ich meine, da gibt es große Treiber. Ne? Computerisierung ist ja grundsätzlich, wir haben einfach bessere Computer. Vom Anwenderseite haben wir in vielen Gesellschaften, gerade in Europa, eine alternde Gesellschaft, aber auch in Ländern wie in China. Das heißt, also der Umgang mit alten Menschen und die Entwicklung von Technik für eine alternde Gesellschaft ist extrem wichtig. Und das, glaube ich, ist wirklich ein zentraler Treiber für Automatisierung, für Mess- und Automatisierungstechnik in der Medizin. Das andere, was mich, muss ich sagen, auch zunehmend umtreibt, ist die Resilienz gegen Mangelversorgung und natürlich auch gegen Katastrophen, gegen Kriegsszenarien und auch gegen Pandemieszenarien. Wir alle erinnern uns an diese Diskussionen über, haben wir eigentlich genug Beatmungsgeräte in einer Pandemiesituation? Aber es geht ja auch nicht nur um Beatmungsgeräte, es geht um ganz viele Dinge. Und also ich glaube wirklich, dass dann, wenn wir Mangelversorgung befürchten müssen, Automatisierung eine der zentralen Säulen sein muss.
Wodurch hilft die Automatisierung in Mangelsituationen?
Weil sie Wissen in Geräte bringt und im Zweifelsfall Teilautomatisierung erlaubt.
Steffen, du bist nicht nur in Deutschland unterwegs. Du hast von deinem Studium in den USA berichtet. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch immer wieder mal Bezugspunkte zu Afrika hast. Was hilft es dir, über den Tellerrand zu gucken, in andere Regionen der Welt reinzuschauen? Was bringt dir das für deine Tätigkeit?
Ja, ich habe tatsächlich in Ghana mal formuliert und bin auch aktuell ganz viel in Indien und dort mit dem IIT Madras verbunden, das beispielsweise gerade vor kurzem als technische Hochschule eine medizinische Fakultät gegründet hat und da auch natürlich Fragen mit mir diskutiert, wie man so etwas wie man Medizin und Technik am besten vielleicht verbindet. Also da bin ich auch gerne mit dabei und helfe dort, wo ich kann. Die Wechselwirkung mit anderen Ländern und den daraus resultierenden Problemen, die wir vielleicht so gar nicht sehen hier bei uns, ist auch immer Quell von Inspiration für Forschungsfragen. Aber ich finde, sie hat auch sehr viel mit Weltbürgertum zu tun. Und das ist mir ein inneres Anliegen, denn Wir müssen lernen, mit anderen kulturellen Gegebenheiten besser umzugehen und uns nicht immer aufgrund von Xenophobie auf die Mütze zu hauen.
Eigentlich sowohl die Technik als auch die Medizin sind ja neutral, was für Menschen Patienten sind, Patientinnen sind. Gerade da, denke ich, ist eine internationale Vorgehensweise auch sinnvoll.
In der Tat, ja.
Werden die Juristen sich etwas schwieriger mit tun. Steffen, wenn eine gute Fee zu dir käme und sagen würde, Steffen, du hast 3 gute Wünsche frei, was würdest du dir wünschen für dich persönlich oder für das Fachgebiet?
Ja, also ich würde mir tatsächlich etwas mehr Wagemut wünschen und weniger Bedenken, mehr Freude an der Innovation und nicht immer die Risiken als erstes und mehr Augenmaß. Das wäre mein, und gesunder Menschenverstand hilft auch natürlich. Ich nehme auch eine zunehmende Bürokratie und Verkrustung wahr in unseren Tun. Und ich weiß nicht, ob das mit meinem Alter zu tun hat oder ob es wirklich mehr Bürokratie wird, aber ich glaube wahrscheinlich beides. Aber jedenfalls, wenn ich es mir wünschen darf, hätte ich gern weniger Bürokratie und Verkrustung. Und natürlich, die finanziellen Mittel für die Forschung werden nicht mehr, sondern weniger. Und natürlich haben wir auch viele andere Probleme im Moment, im politischen Umfeld, im Miteinander der Nationen natürlich. Und die Geld ist immer ein knappes Gut. Aber, also wenn ich es mir frei wünschen darf, dann natürlich etwas mehr finanzielle Spielräume.
Steffen, gibt es noch Themen, über die du gerne gesprochen hättest, aber wir haben noch nicht die richtige Frage dazu gestellt?
Ja, vielleicht noch ein allgemeines Bonmot. Denn es gibt einen bekannten Kollegen Aström, der hat mal Control ist ja eigentlich ein Hidden Champion gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass er damit sehr recht hat. Ich glaube, dass Automatisierung ein zentrales Mittel zur Qualitätssteigerung der Versorgung ist und dass das häufig vergessen wird, weil es immer so irgendwie eingebettet ist im Inneren. Es läuft halt, es wird besser, aber es ist irgendwie häufig gar nicht so sichtbar, was das eigentlich heißt. Also das vergisst man und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Also das regelungstechnische Denken in der Medizin und auch auch in der biomedizinischen Technik ist sicherlich etwas, was noch weiter wachsen sollte und muss. Und deshalb wünsche ich mir, dass für Medizin und Medizintechnik das regelungstechnische Denken wächst und breiter wird.
Das höre ich natürlich sehr gerne. Und aus einer ganz anderen Sicht hat das der Dr. Kegel vom ZVEI auch mal gesagt. Er hat gesagt, die Automatisierung steckt eigentlich in allem drin. In jedem Gerät ist eine Automatisierung drin und sei es zum Platzieren der Chips auf der Fläche und zum Überprüfen. Und, ne, es ist ganz viel Automatisierung, egal welches Teil ich mir anschaue. Und sozusagen dieselbe Schlussfolgerung jetzt aus der medizinischen Technikecke passt prima dazu. Danke.
Steffen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, also als Schlussfolgerung. Also Medizin und in der Medizintechnik ist Mess- und Regelungstechnik noch unterentwickelt. Das sollte sich ändern. Ich glaube, KI wird sich auf die Mess- und Regelungstechnik auswirken und mit ihr wechselwirken. Und ich glaube, interdisziplinäres Arbeiten an der Front zwischen den Disziplinen, das macht Spaß, aber es kostet auch Kraft und Zeit. Und in Schmalspurstudiengängen ist das eigentlich nicht zu haben, sondern es muss auch an der Bildungsfront mehr Zeit für das Eintauchen in so verschiedene Gebiete gewährt werden. Also da ist sicherlich, das ist auch eine Lanze gegen Studienverkürzung und für hinreichend Raum für das Lernen.
Vielen Dank, Steffen. Schön, dass du bei uns warst.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.